Land so weitermachen, dann können wir im Gesundheitswesen bald den Laden dicht machen. Bei uns kommt jeder vierte Arzt aus dem Ausland, jede sechste Pflegekraft kommt aus dem Ausland. Und in 5 bis 10 Jahren, wenn der demografische Wandel so richtig anfängt zu kicken, brauchen wir noch hunderttausende Leute mehr, die wir nicht in Deutschland haben, die wir aus dem Ausland bekommen müssen. Aber anstatt eine Willkommenskultur aufzubauen für die Leute, die hier sind und die, die dann noch kommen sollen, steigen bei uns die Umfragen für die Rechtsradikalen und die Fremdenfeindlichkeit. Bestes Beispiel. Gestern war ich in der Ärztekammer und ein Kollege erzählte, dass in seinem Krankenhaus ausländischen Mitarbeitern AfD-Abschiebetickets in die Spinne gelegt wurden. Freunde, wir können es dann vergessen. Die Leute werden gehen oder gar nicht erst kommen. Je mehr Fremdenfeindlichkeit wir zulassen, desto weniger Gesundheitsversorgung werden wir haben. Wer ein Interesse daran hat, dass die deutsche Bevölkerung gesundheitlich gut versorgt ist, der hat auch ein Interesse daran, dass sich die ausländischen Pfleger und Ärzte hier wohlfühlen. Wer aber Ausländer rausruft, Ausländer deportieren und Grenzen dicht machen möchte, der macht vor allem bald Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Notaufnahmen dicht.
Zweideutig. Der Podcast mit Markus und Bernd.
Das war mal ein Beitrag vom Andreas Koldehoff, den er uns dankenswerterweise hat teilen lassen, den ich ganz gut fand im Angesicht dessen, was so die letzten 2-3 Tage abging. Müssen wir jetzt gar nicht großartig im Detail weiter drauf eingehen, aber manchmal ist einfach nicht immer die Zeit für einen Intro-Gag.
Nazi-Witze gestrichen.
Ja, die kommen heute. Ja gut, Nazi, doch Nazi-Witze kann ich immer bringen.
War ein Witz, das mit dem Nazi-Witz. Es ist gar nicht, weißt du, mal immer so deprimiert anfangen, habe ich schon ein bisschen Angst, dass die Leute gar nicht mehr zuhören irgendwann. Du, Nant?
Ach, also ich glaube, dass die Leute, die zwei, die uns hören und die uns gerne hören, uns deswegen hören, weil sie das gerne haben, wie wir über die Themen reden und vielleicht auch unsere Meinung zu den Themen teilen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Zuhörer haben, die irgendwie komplett entgegen unserer Meinung sind oder komplett andere Interessen haben. Deswegen glaube ich einfach mal, dass das so zumindest mal schon immer teilenswert und hörenswert ist, was wir so rausholen, für die, den Personenkreis, für die wir den Podcast machen. Und jetzt kommst du wieder mit Planetenaufkettung und weiß ich nicht was.
Was soll ich davon erzählen? Ich hab ja das letztes Wochenende gemacht.
Ja. Mit einem Mörder.
Brutal,
oder? Das ist Wahnsinn. Also der Markus hat mir Bilder geschickt oder in der Gruppe und auch so ein Video. Das war ja der kleine Bruder des Hubble-Teleskops, oder?
Ja, war's, ja.
Also du konntest da irgendwelche Koordinaten eingeben und dann hat sich das Teil irgendwie durch vermutlich clevere Anordnung von Zahnrädern motorisch-mechanisch ausgerichtet auf die Planeten, den du sehen wolltest.
Wir haben es tatsächlich aber noch nicht so richtig geschafft, diese Ausrichtung tatsächlich richtig zu machen. Wir versuchen das in 1-2 Wochen nochmal, dass es automatisch funktioniert. Es ist nicht so einfach. Man muss dann, wo man ist, muss man den Breitengrad einstellen, um eben einem Stern zu folgen. Ja. Oder dass sie automatisch folgt mit der Erdumdrehungsachse. Das ist irgendwie ein bisschen kniffig tatsächlich.
Also das gibt es doch bestimmt schon, dass solche Teile sich quasi über Satelliten.
Ja, aber das nicht.
Weißt du, selber einjustieren?
Ja. Nee, man muss dann den Breitengrad einstellen, man muss das Ding dann ins Wasser legen, man muss das Gegengewicht, das haben wir beim ersten Mal vergessen, deswegen ist uns das Ding fast umgeflogen, man muss das Gegengewicht ranmachen. Ja. Und dann kannst du, also wenn du dann alles eingestellt hast und wenn du dann deine Zeit, deine Sommerzeit oder Winterzeit, in der du dich befindest und so weiter, dann kannst du tatsächlich durch dieses Menü klicken und dann sagst du, du willst jetzt die Venus anschauen und dann dreht sich das Ding auf die Venus, ist total abgefahren.
Die Venus?
Die Venus oder der Jupiter.
Die Venusfalle. Mhm. Ja, und aber ihr habt keine Planeten gesehen.
Nein, es war sehr schlechtes Wetter. Da, wo wir waren, war es relativ schnell dann immer bewölkt. Also es gab dann so kurze Momente, wo man dann teilweise was gesehen hat oder nicht. Mhm. Es werden noch ein paar sternklare Nächte kommen, hoffentlich. Und dann
ja. Das nochmal gelassen. Was mich ja da mal interessieren wird,
ja.
Sag mal, der Mond,
ja.
Den siehst du ja jetzt mit bloßem Auge. Und du siehst ja da auch so ein bisschen so, der hat jetzt keine Kontinente oder sowas, aber du siehst ja, dass da eine Struktur auf dem Planeten Krater. Ist. So, mit bloßem Auge. Ja. Und wenn du jetzt mit so einem Teleskop da ranzoomst, kannst du ja dann wahrscheinlich irgendwo hier, weißt du, da wo die dunkle Seite des Mondes, Optimus Prime und sowas alles, also du kannst ja dann schon dir detailliert diese Oberfläche des Planeten anschauen. Mhm. Wenn du jetzt das Ding einstellst auf den Saturn, wie du im letzten Mal erklärt hast, siehst du wahrscheinlich irgendwie die Ringe oder sowas, was ja richtig geil ist. Aber sag mal, bei uns im Sonnensystem gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele Planeten sind es? 9, 10, 11, keine Ahnung. 8, ja. So. Was ist denn mit den ganzen Sternen, die da leuchten am Himmel? Brutal,
ja.
Ja, aber was siehst du dann da? Siehst du dann bloß den Punkt größer?
Die Pleiade, ja, siehst du nur größer. Man darf da nicht zu viel.
Also ich sag bloß, in, ja, quasi das, nicht, das Licht ist näher am Reh, ja, oder? Ja. Quasi.
Okay. Man darf da nicht zu viel erwarten. Jetzt gerade Plejaden waren jetzt auch ziemlich gut.
Wer?
Plejaden, so Sternanordnung, Anordnung eine relativ bekannte. Sind 7, 8, 9, also viele Verschwörungstheorien oder sowas gibt es um die Plejaden und dass viele Außerirdische auch von den Plejaden auch kamen und in Ägypten Pyramiden gebaut haben und so weiter. Also da gibt es abgefahrene Stories drüber. Alderaan oder sowas. Nee, nicht Alderaan.
Alderaan?
Nee, das wäre Star Wars.
Ja.
Ach, keine Ahnung.
Keine Witze über Alderaan.
Ja. Ach, wir hatten den letztens, hatten wir den erst auf dem Schirm und wollten den anschauen. Dann hat mir Bekannte gesagt, dass da die Nazis anscheinend hingeflüchtet sind. Hat mir dann sofort die Story dazu dann auch. War interessant, ja.
Yeah.
Zu deinem Punkt aber zurückzukommen, du interessierst dich für den Mond und die Grade und das Ganze. Und Johnny hat auch geschrieben gehabt, ich soll ein Bild von der Amerika-Flagge machen.
Ja. Yeah.
Das ist mit so handelsüblichen Teleskopen nicht möglich.
Ein Grade da zu sehen?
Den Grade siehst du, aber du hast aufgrund der Brennweite hast du Probleme, detaillierte Objekte darzustellen, die so klein wie eine Fahne sind oder auch so groß wie jetzt zum Beispiel
von der Apollo.
So eine Apollo-Mission, da liegen ja auch noch tatsächlich Trümmerteile rum.
Ja.
Die erkennst du nicht, weil da die Brennweite nicht ausreicht.
Ja.
Du hast dann, irgendjemand hat mir das mal erklärt, wenn ich jetzt so eine 300er Brennweite habe, wie jetzt bei dem, bei so einem, das ist ein 1500-Euro-Teleskop gewesen, ja. Diese Brennweite von den 300, die kannst du damit, dass du detailliert auf dem Mond gerade betrachten kannst, die einen Durchmesser von 300 Meter haben, sowas in die Richtung.
Mhm.
Ja. Und alles, was dann irgendwie kleiner wird, wird nicht so detailliert dargestellt, wie du es dir gern wünschen würdest.
Okay, aber du siehst Strukturen und
genau.
So. Ja, würde ich doch.
Ja, ist cool.
Wird mir schon mal reichen.
Und viele sind dann auch enttäuscht, wenn sie sowas machen, so wie du es jetzt auch schon erwähnt hast, wenn sie so in die Sterne gucken und dann haben die im Hintergrund so ein Bilder vom Hubble-Teleskop, wo du die ganzen Farben und so weiter, was das darstellt, die kriegst du mit so einer Brennweite, das kriegst du einfach nicht
hin.
Klar, wenn du jetzt, ich habe jetzt mir auch eine Karte runtergeladen, wo eine Lichtverschmutzung in der Umgebung darstellt auch. Das ist ganz arg wichtig, dass du halt dort das Teleskop aufstellst, wo die geringste Lichtverschmutzung ist, um dann halt eben auch mehr Farben zu sehen.
Wo ist das hier bei uns?
Bei uns in der Nähe kannst du es tatsächlich, da wo ich war, so circa 20 Kilometer weiter, ist ein grüner Bereich, das sind dann grüne Flächen. Aber ansonsten ist es durch Ulm, Heidenheim und Crailsheim und Aalen und so weiter, gibt es bei uns in der Gegend jetzt nicht so viele grüne Flächen tatsächlich.
Ach was.
Ja. Die Autobahn,
so eine hohe Lichtverschmutzung.
Also auch die Autobahn und so weiter, die wir haben und die Industrie und sowas, die ist eine hohe Lichtverschmutzung. Ist eine, nicht eine hohe, es ist im gelben Bereich.
Ja.
Aber der reicht halt schon aus, um jetzt so in einem Amateur-Astro-Bereich, sage ich mal, den schon so zu beeinflussen, dass du wenig siehst.
Ist ja voll gemein, oder?
Ja, ist tatsächlich so. Ist ein bisschen gemein, aber mein Gott.
Ja, dass das aber auch die Geräte dann nicht können. Also
ja.
Es gibt das Ausblenden. So.
Es gibt ja mittlerweile schon so kleine Taschengeräte, die dann mit KI dir das Bild darstellen, wie du es gern sehen würdest. Aber dann könnte ich es mir auf dem Rechner anschauen.
Nur ganz blöde Frage. Irgendwie macht man so Sterne gucken. Das ist immer so ein Ding, macht man nachts, oder?
Ja.
Oder macht es auch Sinn, dass man das mal tags macht?
Kannst du tagsüber machen, zum Beispiel.
Tagsüber in die Sonne.
Ja, gibt's Objektive, ja. Also machen viele Sonnenbeobachtungen machen tatsächlich viele.
Ach was?
Ja. Da gibt's tatsächlich auch so diese, die interessieren sich dann für so teilweise dunkle Flecken oder für so Sonnenexplosionen oder sowas.
Ja. Ja.
Da brauchst du dann aber so ein spezielles, einen speziellen Schutz, sonst besplint danach das.
Ja. Sonnenbrille, Glas.
So ist in die Richtung, ja.
So, schön. Ich habe zwei Sachen aufzuklären, bevor wir irgendwie wieder gleich abdriften in irgendwelche anderen, tieferen Themen. Und zwar, du hattest beim letzten Mal das Thema aufgeworfen, der verhältnismäßig gestiegenen Krankenstatistiken.
Jo.
Ja? Ich habe dazu eine Zuschrift erhalten, eine Sprachnachricht. Grüße gehen raus an Marc.
Danke, Marc.
Der uns aufgeklärt hat, oder mich, und ich kläre es dich drüber auf, dass eine Krankschreibung an sich keine abrechenbare Leistung ist für eine Krankenversicherung oder für eine Krankenkasse. Und deswegen dadurch, also ich hatte ja gesagt, Kit, ob du jetzt die Krankmeldung abgibst oder nicht, kommt ja trotzdem die Rechnung vom Arzt. Wenn dich ein Arzt krank schreibt, dann ist das keine abrechenbare Leistung. Deswegen hat es definitiv jetzt statistisch eine Auswirkung drauf, dass die Leute jetzt auf einmal digital automatisch mehr Krankschreibungen abgeben. Ja. Also die Theorie, die du vertreten hast, ist richtig.
Hätte mich stark gewundert, wenn es anders wäre.
Nee, ist eigentlich krass, weil ich habe gedacht gehabt, ob ich jetzt den Zettel abgebe oder nicht, die Krankenkasse kriegt es ja eh mit. Die Krankenkasse kriegt es mit, wenn du irgendwas als Nachfolgeding verordnet kriegst. Oder wenn du, wenn du bloß krank schreiben wirst, jetzt bleibst du mal 3 Tage daheim, dann ist das nichts, wo der jetzt irgendwie abrechnet bei der Krankenkasse scheinbar. Ja. Boah, ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben.
Er würde dich nochmal dran erinnern. Er hat mich auch dran erinnert, dass mein Vergleich mit dem Anglerfisch falsch war. Habe ich euch aber verheimlicht. Ich habe euch alle in Dummheit leben lassen.
Warum hast du das da gemacht? Was
war der Anglerfisch da? Ist gar nicht so groß, wie ich habe, glaube ich, gesagt.
Wie eine Kuh hast du, glaube ich, gesagt, ja?
Und das Männchen wird nur 50 cm lang und das Weibchen, glaube ich, 1,20 m. Also eine halbe Kuh, eine kleine Kuh.
So eine... Ohne Witz, der Marc, guck mal, das ist richtig aufmerksamer Hörer.
Das ist tatsächlich so.
Manche sagen auch Klugscheiße dazu. Oder Arne. Manche sagen auch Arne dann zu ihm. Ja. Nee, der macht dem Arne bald Konkurrenz. Mhm. Ja. Zweiter Punkt noch da dazu. Und zwar, du bist ja jetzt nur noch auf ChatGPT unterwegs.
Ja.
Und deswegen hast du ja gesagt, Kit, der Googler geht in Rente.
Ja.
Du brauchst einen neuen Spitznamen.
Ja.
Ich habe einen neuen Spitznamen.
Okay.
Grüße gehen raus an Marc. Und zwar bist du ab heute... Der Prompter.
Der Prompter?
Ja.
Das ist ziemlich intelligent.
Das ist Wahnsinn, gell? Ja, es kommt von ihm. Sag mal. Und zwar ganz kurz, wo kommt das her? Der Prompter. Neuer Nickname Prompter. Im Kontext von ChatGPT dient der Prompt als Anfangspunkt oder Anweisung, die das Modell nutzen soll, um relevante und nützliche Informationen oder Texte zu generieren. Der Prompt gibt dem KI-Modell Kontext und einen Hinweis darauf, welche Art von Antwort oder Inhalt der Benutzer oder die Benutzerin erwartet. Sprich, der, wo gutes Prompting kann, muss ein guter Prompter sein. Der gut googelt, ist ein Googler. Du bist jetzt der Prompter.
Wir müssen da noch einen Zusatz machen, weil ich habe natürlich vom
Mackel... Der Super-Prompter.
Vom Mackel was bekommen, der meinte, das ist ganz klar der Chatty oder auf Schwäbisch der Chatty sein muss. Können wir das jetzt der Chatty-Prompter?
Der Chatty-Prompter.
Ja, kann man, weiß ich nicht.
Sehr schön.
Nee, ist doch toll.
Finde ich cool.
Das waren die zwei, die uns hören. Ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass was du jetzt hier umständlich beschrieben hast, wer die Frage richtig stellen kann in ein paar Jahren, also wer an ChatGPT in den nächsten paar Jahren lernt, die Fragen zu stellen, dass er die besten Antworten kriegt, der wird das Ding nachher beherrschen. Und das ist nachher eine Programmieraufgabe
schon. Ja.
Und
es
ist Wahnsinn, was
da passiert. Darf ich ein Beispiel bringen?
Ja, darfst du.
Weil ich sag mal, ich hab das nicht. Du hast mir für dieses Baba Vanga-Ding da in der Vorbereitung so 1-2 Screenshots geschickt, ohne dass du das selber durchgelesen hast. Ich habe mir es mittlerweile ChatGPT runtergeladen.
Hast du gemacht?
Und habe eine Frage gestellt, die mir schon seit Monaten unter den Nägeln brennt. Und zwar mindestens schon so lang, wie der Arne braucht, um die Hausaufgabe zu lösen, wann der erste Tag war. Und es ist nicht die Frage, was wohl Jesus davon gehalten hat, dass er immer an Weihnachten Geburtstag hat, sondern... War Jesus der erste Zombie?
Weil er ist intelligent, okay. Und was kam?
Das ist also deine erste,
ich habe tatsächlich erster
Prompt. Das war ohne Scheiß, Ich habe tatsächlich das versucht in Vorbereitung auf eine Folge, keine Ahnung, September, Oktober oder sowas, wollte ich das googeln und recherchieren. Ja. Und hab da wirklich, da gibt's dann wirklich Diskussionen in irgendwelche Reddit-Foren und sowas alles, die dann das irgendwie versuche, biologisch und wissenschaftlich, also du musst wirklich da dann den Artikel lesen, dann stellst du fest, ist aber Blödsinn, dann kommt irgendwie eine blöde Verarsche oder sowas. Das dachte ich mir, jetzt gibt's das ChatGPT, Markus hat mir letztens das irgendwie so heiß gemacht, gibst einfach mal die Frage ein, war Jesus der erste Zombie? Findest du, das ist ein guter Prompt?
Das ist ein guter erster Prompt.
Nee, es
ist eine coole Story, wenn dich mal in 30 Jahren irgendwie jemand fragt, was war denn dein erster Prompt? Ich könnte es ja nicht mal mehr sagen, aber das ist schon...
Ja, aber jetzt,
schon,
nee, jetzt mal von Status. Von der, du als Prompter, als
Chatter. Art der Fragestellung.
Ja, hätte ich was anders machen müssen, um eine andere Antwort zu bekommen? Die lese ich ja jetzt gleich vor.
Auf diese Frage wüsste ich es jetzt nicht, da würde mich jetzt aber die Antwort interessieren, die du bekommen hast.
Die Idee, Jesus als ersten Zombie zu betrachten, ist eher humorvoll oder provokativ und basiert auf der Tatsache, dass er nach seiner Kreuzigung wieder lebendig wurde. Im religiösen Kontext wird dies jedoch als Auferstehung verstanden, nicht als Zombie-Wiederbelebung. Zombies sind in der Popkultur meist Wesen, die wiederbelebt werden, aber ihren ursprünglichen Verstand und ihre Menschlichkeit verloren haben. Die Auferstehung Jesu hingegen wird als ein göttliches Wunder betrachtet, das in einem spirituellen Kontext steht, nicht als einfaches physisches Zurückkehren ins Leben. Es ist also eher eine philosophische oder kulturelle Überlegung, wenn jemand dies mit einem Zombie vergleicht.
Aber er hatte ja jetzt eine gute Antwort dahingehend.
Ja, finde ich gut. Ja, also finde ich echt gut. Ja. Also es ist jetzt mehr wert, wie den ganzen Bullshit, den ich da, wie gesagt, im letzten Jahr mal zusammen recherchiert habe.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, ich werde das jetzt echt öfters verwenden.
Du wirst es immer öfters
Ich habe mir die verwenden. App runtergeladen. Ja, sehr Muss gut. ich mich da irgendwie registrieren oder ja, kann ich die einfach so...
Ja, dann hast du mehr Zugriff auf
Ist so, oder? Oder tu dann irgendeiner statistisch erheben, ob ich blöde Fragen stelle oder gute Fragen stelle?
Nee, du kannst tatsächlich, wenn du dich anmeldest, Bots dann auch trainieren und sowas.
Bots trainieren.
Es sind ja verschiedene, du musst dich da ein bisschen einlesen in das Thema. Es sind tatsächlich verschiedene Bots, sind verschiedene Ansprechpartner für verschiedene Fragen.
Aha.
Unter anderem, das ist jetzt so ein kleiner Lifehack, sage ich mal, zu dem Thema, was viele unterschätzen in dem Fall bei den Prompten. Und da gibt es einfach mal so ein paar Tipps, die ich mir notiert habe. Für mich persönlich und eigentlich gar nicht darauf eingestellt war, dass ich das jetzt heute zum Besten gebe, habe ich das aber natürlich trotzdem parat.
Wahnsinn.
Um euch das jetzt zu sagen. Und zwar, wenn du was möchtest, tiefergehende Einblicke in ein Thema, ja, du willst ein Expertenwissen haben, ja, für ein Thema,
ja,
dann ist es total einfach, wenn du sagst, du bist ein Experte für Jesus, Göttlichkeiten, für ja. weiß der Geier was.
Ja.
Und dann erkläre die wichtigsten Konzepte, gib reale Beispiele, um jedes zu also umso länger dein Prompt ja ist und so weiter und umso eine ausschweifendere Antwort kriegst du dann drauf.
Okay.
Und du kannst die Sachen eingrenzen und sagst, du bist Experte, das heißt, du willst jetzt nichts, was in irgendeinem Magazin steht, wo Teenager
ja, 14 ja, ja, lesen ja, ja. oder ja,
sowas.
Ah.
Und da gibt es ganz viele davon. Also du kannst, deine Rolle ist die eines Problemlösers. Gib mir eine Schritt-für-Schritt-Einleitung, wie ich besser mit meinem Chef klarkomme. Und dann kriegst du eben
eine andere Antwort, eine wie andere wenn ich Antwort. Nur geschrieben hätte, wie genau. komme ich besser mit meinem Chef klar.
Ja. Oder fordere mich mit einer Reihe von nachdenklichen Fragen zu Politik in Deutschland heraus. Gib nach jeder Antwort Feedback und schlage vor, wie ich mein kritisches Denken zu diesem Thema verbessern kann. Also du kannst da richtig dann in den Dialog gehen.
Ist ja Wahnsinn.
Und das ist ja das, was eigentlich das Chat in ChatGPT ausmacht, dass du ja in den Dialog gehst, dass du Fragen dazu stellst, tiefer reingehst und andere Antworten kriegst.
Besteht nicht die Gefahr, dass wir uns irgendwie, keine Ahnung, in 5 oder 10 Jahren
die gibt's.
Nicht mehr miteinander unterhalten, ja. sondern bloß noch mit Chat?
Ja, ist so. Ich merke das bei mir schon. Ich habe bei mir bei der Arbeit Copilot. Ist also das ist halt, wenn du Microsoft 300, also wenn du Office-Programme drauf hast, dann kommt Copilot ja eigentlich mit und das ist ähnlich wie ChatGPT. Ich finde es ein bisschen schlechter. Meinungen gehen auseinander. Bevor ich bei mir irgendeinen Trottel anrufe und nachfrage, chatte ich lieber mit ChatGPT. So zieht es gemein an, aber die Antworten sind meist besser.
Okay.
Ich hatte heute tatsächlich auch von Steffi, die hatte eine Excel-Liste als PDF und die hat gefragt, ob ich die PDF in Excel umwandeln kann. Mhm. Da habe ich zu ihr gesagt, schmeiß es doch einfach in ChatGPT rein.
Was?
Du kannst die PDF nehmen, du ziehst sie bei dir, Dateien, legst du die Datei rein
ja.
und sagst, wandel mir die in eine Excel-Liste um und dann kannst du eine Sekunde später die Excel-Liste runterladen.
Ach, hör auf.
Ich mache, also wie gesagt, die Recherchetätigkeiten, die ich sonst immer machen musste, um mich auf ein Thema hier vorzubereiten, ja. die sind momentan relativ kurz. Ich sehe was, ich mache einen Screenshot, schmeiß es bei mir, das ist bei mir auch in zweiter Stufe. Nach WhatsApp kommt bei mir ChatGPT tatsächlich.
Ach, hör auf.
Ich sende das Ding an ChatGPT und ich hau einfach total oberflächlich rein.
Aber
stimmt die Aussage ja, aus dem Bild?
Aber
und dann kriege ich einen Kontext dazu.
Ja, dann schon, aber dann ja. sagt dir ein Programm
ja.
ohne Quellennachweise oder sonst was,
nee, ob stimmt richtig. Oder nicht. Ist nicht richtig. Die Quellennachweise sind immer unten vorhanden.
Aber bei meinem, also ob jetzt Jesus ein Zombie war, da gibt es keine.
ist das vielleicht auch nicht das richtige Beispiel dazu.
Glaubst du, da gibt es keine Quellen.
Aber ich zeige dir jetzt mal von mir ein beliebiger Prompt, den ich mal gemacht habe. Und ich drücke hier drauf und ich habe hier die ganzen Quellenangaben, wo er seine Informationen rauszieht.
Aber ich würde durchdrehen, dass du mit diesem hellen Tagmodus dein Handy bedienst.
Ja, ich verstehe Leute nicht, die es mit dunkel machen.
Irgendwie. Klar. Logisch. Oder ist das, weil das gerade so klapptisch, das Handy?
Du willst das auf mein Handy hier abspielen, oder?
Ja, weißt
du. Ich hatte zum Beispiel, um auf dieses Thema tiefer einzugehen,
Club-Handys?
Und dir das, ChatGPT, so. Wir können danach auf Club-Handys gehen. Ich hatte zum Beispiel hier dieses Bild gesehen, irgendwann letzte Woche.
Ein Taucher.
Ja, mit einem Pottwal.
Ach, das ist ein Pottwal.
Und ist so
eine. Das ist ein Pottwal. Ja. Das wäre ein bisschen größer. War das ein Baby?
Ist keine Banane als Skalierung nebendran. Vielleicht tust du das irgendwie unterschätzen.
Ja, aber ein Taucher ist nebendran.
Du weißt ja nicht, wie groß der Taucher ist.
2 Steffi.
NDR unten rechts, oben links steht die pure Lautstärke der Klicks könnte uns theoretisch töten. Es ist aber nicht im Sinne der Wale, das zu tun. Martina Andres, Biologin und Naturfilmerin.
Ja.
Das wird so die Aussage. Jetzt denke ich mir, okay, cool, wieder was über Tiere, was, wo man nicht weiß. Jetzt gehe ich hier in den Podcast rein und erkläre, oder ich sag dir, du hast gewusst, dass Pottwale dich durch ihre Klick-Lautstärke töten können.
Ja, und dann sage ich, war es noch nie gehört.
Ja.
Ja, und dann?
Und dann lassen wir uns da irgendwie drauf ein, machen vielleicht irgendwelche Witze drüber. Und
ach, wird doch nicht.
Eine Woche später schreibt Anne Mark. Stimmt ja gar nicht. Pottwale sind nur 3 Meter lang und können nur Klickgeräusche bis 5 Dezibel machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
sowas. Nur als Beispiel. Du meinst, unsere Hörer sind eigentlich unsere Quellen.
Eigentlich war es ja teilweise mal, ja. Und jetzt habe ich dieses Bild einfach reingeworfen, schreibt drunter, stimmt die Aussage. Ja, und dann schreibt ChatGPT ganz klar, ja, die Aussage stimmt. Die Klicklaute von Pottwalen gehören zu den lautesten Tönen im Tierbereich und können Schallpegel von
zu den lautesten Geräuschen im Tierbereich. Ich habe noch nie einen Pottwal klicken hören.
Ey, jetzt aber. Und der kann klicken. Sein Klicken geht bis zu 230 Dezibel
laut. Hör auf.
230 Dezibel.
Schon mal laut,
theoretisch oder? Könnten diese intensive Geräusche, wenn sie nah genug und mit voller Stärke auf einen Menschen treffen, Gewebeschäden und sogar tödliche Auswirkungen verursachen.
Wahnsinn.
Brutal.
Tot geklickt.
Ey. Muss ich mal überlegen. Du schwimmst beim Pottwal vorbei und der klickt dich mal kurz tot.
Ja, sag aber bloß Hallo. Ja, sag aber bloß Hallo. Aber wie hört sich das an?
Jetzt musst du dir überlegen, ein Afrikaner, der tauchen ist und sich früher mit seinem Stamm durch Klickgeräusche
genau, ich denke da auch an den Film mit der Cola-Flasche. Wie hieß denn der? Wo der da mit der Cola-Flasche
durch die Mischen. Verrückt sein.
Jawohl.
So, und der taucht jetzt, trifft einen Pottwal, klickt den an, um Hallo zu sagen und der tötet ihn. Aus Versehen oder weil er ihn beleidigt hat, wie auch immer.
Ja.
Hat ihm gesagt, er ist schwerhörig, bumm, tot.
Ja, du warst ein Arschloch-Pottwal. Was? Oh. Ja, irgendwie so ein Nazi-Pottwal.
Ja. So ein Maskwal.
Klick Taucher tot.
Ja.
Schöner Übergang. Haben wir wieder gekonnt hinbekommen, oder?
Ich habe tatsächlich einen wunderschönen Übergang. Achso, zu was wolltest du übergehen?
Ne, jetzt so von dem ganzen, also.
Achso, weg von dem
anderen. Wahnsinn! Ja. Das ist total. Sensationell einfach.
Ich sag, die Leute können sich an die Vorgeschichte gar nicht mehr erinnern.
Wo kommen wir eigentlich her?
Wo sind wir denn hin? Und zwar.
Jetzt tut er sein Handy, das müsst ihr jetzt sehen, es klappt das so 60 Grad so hoch und legt es vor sich hin wie so ein kleinen Mini-Laptop. Das
ist total, ne?
Also, die Leute, die hier TNG geschaut haben, The Next Generation. Mhm. Diese Kommunikator, die immer hatten. So sieht dein aktuelles Handy aus.
Das ist cool, ne?
Das ist der Wahnsinn. Also der knickt sein Handy in der Mitte um 60 Grad, legt es vor sich jetzt hier auf die Podcast-Sessellehne und guckt in seinen Mini-Laptop.
Und ich kann dein wunderschön davon ablesen auch. Das ist echt geil.
Sensationell. Außer in dem Bereich, wo der Knick ist, oder? Weil
kann ich auch lesen. Also ich schon. Du hast Probleme damit, gell?
Ja, der Knick, der
geht dir voll.
Der triggert mich.
Nö, also mich gar nicht.
Ja, jetzt
war es wunderschön.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich finde den Übergang jetzt, der ist so sensationell. Der ist Wahnsinn.
Ja.
Durch unsere komplette Vorgeschichte wird er noch viel besser jetzt. Ich habe etwas über Dietrich Bonhoeffer gelesen. Kennst du noch Dietrich Bonhoeffer?
Ist das der, nachdem das Bonhoeffer-Haus benannt ist?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Weißt du, was der gemacht hat?
Na, ich habe es, glaube ich, echt mal googelt, weil ich es wissen wollte. Weiß nicht mehr. Sag mal, dann sage ich dir, ob es stimmt.
Ja. Das ist ein Das ist gut, das ist echt gut. Dietrich Bonhoeffer, das passt zu deinem, übrigens zu deinem Intro, das du hier, für das du uns ein Intro-Gag geopfert hast.
Ja.
War,
ich entschuldige mich nicht dafür.
War zur Nazi-Zeit ein positiver Querdenker und hat diese Dinge hinterfragt und hat auch öffentlich dagegen propagandiert, sagt man das so? Demonstriert.
Ja.
Und und hat daraufhin die Quittung bekommen, indem die Nazis oder eben die Leute, die da das damals so tun wollten, ihn dafür ins Gefängnis gebracht haben. Dass er eben öffentlich seine Meinung dazu äußert, dass es nicht so ganz in die richtige Richtung läuft.
Okay.
Eigentlich ein cooler Typ.
Ja.
Ist dann im Gefängnis gesessen und war da dann irgendwie auch nicht untätig und hat dann wahrscheinlich das Beste gemacht, was man dann im Gefängnis machen kann, nämlich nachdenken. Ist eine extrem lange Theorie, deswegen war mein Prompt: Fassen wir bitte Bonhoeffers Theorie der Dummheit zusammen.
Ui.
Und total, also echt, ich mag solche Menschen, die auch keinen Groll, also die völlig, völlig emotionsneutral an solche Sachen hingehen. Ich meine, der ist dann, dem wurden ja auch Sachen weggenommen, ist ja jetzt nicht so, dass man den einfach nur ins Gefängnis gesteckt hat.
Ja.
Und er hockt sich dann so in, er sitzt dann im Gefängnis.
Dem ist es ja nicht egal.
Genau, und, ja. Und also es ist ja schon was passiert auch. Und er sitzt im Gefängnis fucking nochmal. Und ja. Er überlegt sich dann, okay, wie kommt's denn dazu? Also wie kann ich jetzt Dummheit erklären oder was ist die Theorie dahinter? Und wir können da jetzt näher drauf eingehen. Ich sage jetzt mal die 4, 5 Theorie-Hauptpunkte. Punkt Nummer 1 ist einfach mal, Dummheit ist nicht bloß ein intellektuelles Defizit, sondern eine Form der Unfähigkeit, selbstständig zu denken und moralisch zu urteilen.
Sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Das ist ein brutal cooler Satz.
Ja. Würde ich so unterschreiben.
Der zweite Punkt ist, dass Dummheit ist oft das Ergebnis sozialer Dynamiken. In Gruppen, besonders unter totalitären Regimen oder Massenbewegungen, lassen sich Menschen leichter manipulieren.
Ja, oder sag mal, allein jetzt irgendwie als Kinder, Gruppenzwang.
Genau.
Man neigt zu Dummheit.
Ja, so. Weil es eben viele machen, obwohl man das gar nicht machen will.
Ja.
Es ist hochinteressant. Und dumme Menschen sind für Argumente unzugänglich. Statt mit Vernunft oder Fakten zu denken, reagieren sie mit Emotionen oder vorgefertigten Meinungen. Und das war ja das, was ich anfangs gesagt habe, wo ich so eigentlich so positiv fand, dass er das nicht gemacht hat. Also er ist da ja völlig neutral jetzt rangegangen und fängt an, so dieses Konstrukt so ein bisschen, er will die dummen Menschen verstehen, ohne es jetzt einfach nur wüst zu beleidigen. Mhm. Und Macht dumm. Fand ich schöne Aussage. Je mehr Menschen sich einer Ideologie oder Autorität unterwerfen, desto weniger kritisch denken sie. Und wer unter Einfluss halt von einer starken Führung steht, kann sich seiner eigenen Verantwortung entziehen und übernimmt blind vorgegebene Ansichten. Und das ist tatsächlich was, wo man ja gerade so häufiger sieht, gerade jetzt auch bei so AfD-Demonstrationen oder sowas. Mhm. Die Leute, die machen ja viele Dummheiten oder sowas, aber es wird ja auch, die beziehen es ja nie auf sich selber oder auf ihr eigenes Handeln. Hochinteressant. Und der letzte war halt Hoffnung auf Veränderung. Und zwar Bonhoeffer meint, dass Dummheit nur durch innere Befreiung geheilt werden kann. Durch eine Wiedergewinnung kritischer Reflexion und Eigenverantwortung. Das wäre so relativ, ja, man könnte es
noch. Ja, das wäre jetzt noch interessant gewesen. Wie kann man Dummheit bekämpfen? Oder wie kann man.
Ja, also Bonhoeffers, das Fazit darunter ist einfach nur, Bonhoeffers Theorie der Dummheit ist heute noch hochaktuell und sie erklärt, warum Menschen sich leicht manipulieren lassen und warum totalitäre populistische Bewegungen oft emotionale Mobilisierung statt rationale Überzeugung sind. Ist jetzt echt ziemlich schwierig zum Nachverfolgen wahrscheinlich.
Nö, das fand ich gut.
Ja, okay. Ja. Und seine Analyse zeigt, dass Bildung allein nicht ausreicht, um Dummheit zu bekämpfen. Vielmehr ist es eine Frage der Charakterbildung und der sozialen Strukturen.
Ja.
Wobei er recht hat. Und
das erkennt ja jetzt schon alle daran, so ein, vermutlich, ich kenne ihn nicht,
ja,
sehr, sehr smarter Mensch wie Elon Musk,
ja,
tut einfach in letzter Zeit, zumindest aus unserer Sicht,
herzlich wenig dafür,
sehr viel Dummes. So.
Ja, ja.
Und aber das hat ja intelligent und dummes Handeln, das muss ja nicht unbedingt
im Einklang gehen,
nicht, ja?
Es ist tatsächlich, es ist die Faulheit, nicht nachzudenken, und es ist die Schwäche, kein selbstständiges Handeln zu verfolgen oder kein, ja, also das ist die Verantwortung zu übernehmen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. 1951 hat Asch, das ist glaube ich ein polnisch-amerikanischer Psychologe, deswegen kann man Salomon Ash oder Solomon Ash wahrscheinlich dazu sagen. Hm. Der hatte das ein bisschen aufgenommen, diese Grundgedanken, und wollte das in so einer, in einem Test, der darauf abzielt, wie diese sozialen Dynamiken funktionieren, wollte er das so nachzeigen und beispielhaft dann unterlegen und die Theorien ein bisschen stützen. Und der hatte Teilnehmer ausgesucht und hatte dann eine relativ große Gruppe von 10, 12, 20, 30 Leuten teilweise, und hat in den Raum gesteckt, und es waren alles von diesen Leuten, waren 80-90% eingeweiht, und die mussten falsche Antworten geben. Mhm. Und es waren einfache Fragen, von denen, wenn du die Leute einzeln befragt hättest, eine Fehlerquote von unter 1% rausgekommen wäre, weil die Fragen so einfach sind und so normal sind, dass sie eigentlich jeder Mensch richtig beantwortet. Jetzt sind die in einer großen Gruppe, und 80-95% waren eingeweiht und mussten falsche Antworten geben, und es wurde dann auf die, die nicht eingeweiht sind, geschaut, was machen die denn? Mhm. Und klar, da ist jetzt schon so Gruppendruck dahinter.
Ne? Wie viele Stunden hat der Tag? 25!
Und du wirst lachen, und du wirst lachen. Es ist brutal. Die einzelnen Versuche, auf die, ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber das waren teilweise so krasse Sachen, die die Leute dann eben hingenommen haben. Wie zum Beispiel, es sind 5 Linien, und es ist ganz klar, dass die dritte die kürzeste Linie ist. Aber 95% sagen, es ist die vierte. Mhm. Dann haben das die anderen auch gesagt. Obwohl das
offensichtlich
falsch ist.
Ja.
Und die Ergebnisse, die waren so brutal. Also etwa 75% der echten Teilnehmer gaben mindestens einmal eine offensichtlich falsche Antwort, um sich der Gruppe anzupassen. Und insgesamt passten sich etwa 37% der Antworten dem falschen Gruppencontents an, obwohl die richtige Antwort offensichtlich war. 37%. Also ich wüsste tatsächlich nicht, wenn ich jetzt in einer Gruppe von Familie, von Freunden bin, da ist es ganz klar, wie du dich wahrscheinlich verhältst. Das bist du aber in einer Gruppe von komplett Fremden. Ja. Ich kann dir die Situation nicht. Aber es ist leicht für mich zu urteilen und zu sagen, was ist mit
denen los? Ja, aber das ist Gruppenzwang.
Ja.
Und so werden es immer mehr.
Letztendlich, das Asch-Experiment verdeutlicht, wie stark sozialer Druck unsere Entscheidungen beeinflussen kann, und selbst in offensichtlichen Fragen. Das hat große Relevanz für Bereiche wie Gruppenzwang, Massenverhalten, Fake News vor allem und politische Propaganda, weil sich die Leute da einfach zu schnell irgendwie in die falsche Richtung treiben lassen. Und was ich da in dem Zusammenhang extrem interessant fand, ist dann, wie kommt es dazu, dass es meistens die Leute sind, die da am lautesten schreien, die am wenigsten Ahnung haben.
Sehr schön.
Und da gibt es jetzt noch, es ist total, wie viele Effekte wir heute behandeln in relativ kurzer Zeit. Ich hoffe, das wird nicht zu viel. Nee, der Kruger, der Dunninger, Dunning-Kruger-Effekt haben wir es jetzt. Über den hatte ich, glaube ich, schon mal berichtet.
Vielleicht ganz kurz. Habe ich mir entfallen.
Weißt du nichts mehr
drüber? Nee.
Ich habe da so einen Vergleich gehabt, und zwar ein relativ unwissender Mensch, ein Schüler und ein Lehrer sitzen in einer Talkshow oder sowas. Es wird ein Thema behandelt, was alle kennen. Und jemand, der nicht so viel weiß und nur, 10% davon, der erzählt in einem Selbstvertrauen, in einem Selbstbewusstsein etwas darüber, was jetzt zum Beispiel die Schülerin, die ein bisschen mehr davon weiß und auch weiß, dass andere Faktoren davon abhängen, das nicht so kräftig rüberkriegt. Also sie hat nicht dieses Selbstbewusstsein, das mitzuteilen. Mhm. Und der Lehrer, der eigentlich komplett alles weiß und auch weiß, dass eben das nicht die einzige Antwort drauf ist, der kriegt das auch nicht so hin, weil er viele Aspekte davon mit rein interpretieren muss und diese alleinige Aussage allein nicht so stehen lassen kann. Und fängt dann an, Sachen zu erzählen, die andere Menschen dann nicht mehr verstehen. Mhm. Letztendlich wird das Fazit sein, dass ganz arg viele dem hinterher springen, der in einem Selbstbewusstsein eben was Falsches sagt. Mhm. Und das ist so ein kurz erklärt, was so ein Dunning-Kruger-Effekt dann halt eben ausmacht. Und es hört sich immer so gemein an.
Ja, aber es trifft, glaube ich, gerade ziemlich viel auf die aktuelle Zeit zu.
Ja, deswegen fand ich die ganzen Sachen so passend.
Ja, das ist so. Das ist einfach so. Ja, ich sag mal, das, was ich da jetzt im Intro habe einspielen lassen, ohne dass ich jetzt da heute wieder irgendwie die politische Diskussion oder sowas aufmachen wollte, aber das war halt einfach nur der Gesichtspunkt, der gute Mann ist ein Notarzt, ja? Der hat einfach mal seine Meinung zu dem, was da so in der letzten Woche so diskutiert wurde, rauskauen. Und wenn du dir überlegst, was jetzt da alles diskutiert wurde und was da abgestimmt wurde, das hat ja bis jetzt noch gar keine Konsequenz, weil das ja bloß irgend so ein komischer Antrag zum irgendwas war. Also und das ist ja einfach nur blindes Hinterherlaufen, stellenweise. Ja. Und was ich mich da wirklich frage, um es da mal kurz den Bogen drauf zu spannen, das gab ja, ich glaube, eine knappe Mehrheit für diesen Antrag. Also man muss jetzt dazu sagen, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, ich glaube, einen Tag, nachdem diese komische 29. Januar Bundestagsdiskussion war. Das heißt, die Folge kommt jetzt irgendwie in anderthalb Wochen raus. Wer weiß, was bis dahin alles passiert ist. Aber es war ja eine relativ knappe Abstimmung, irgendwie 348 zu 345 mit irgendwie 10 Enthaltungen, so, wenn ich es richtig weiß. Und da frage ich mich halt auch, hat da jeder oder annähernd jeder Abgeordnete der CDU-Fraktion dafür gestimmt? Also da müssen ja auch, da sitzen ja auch irgendwie 100, 150 Leute drin. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die Fraktion jetzt da hat oder sowas. Aber die können doch nicht alle der gleichen Meinung sein, dass das jetzt das Richtige ist. Weißt? Ja. Und das finde ich dann, das ist doch, die Horde wird doch durchs Dorf getrieben irgendwo ein Stück weit, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Also es ist ja sensationell, dass du hier wieder, was? So, Diane Kruger. Ach nee, das war die andere.
Das war das Asch-Experiment und halt eben Bonhoeffer
seine
Theorie der Dummheit.
Wahnsinn.
Die Kerngedanken dazu jetzt noch zum Dunning-Kruger-Effekt sind halt, dass Unwissenheit führt zu Selbstüberschätzung und die Kompetenz führt zu Selbstzweifeln und metakognitive Defizite sind inkompetente Menschen fehlen die Fähigkeiten, ihre eigene Unwissenheit zu erkennen, dass sie nicht genug Wissen haben, um ihre Fehler zu bemerken.
Ja.
Und das ist echt, es ist schön eigentlich, dass es für diese ganzen Phänomene, die wir eigentlich so in einem 70, 80, 90-jährigen Zyklus gerade irgendwie wieder beobachten können, dass es die ja alle schon mal gab und dass die alle schon erkannt worden, dass die alle schon in Experimenten dargestellt wurden, dass die in Effekte und in psychologische Gutachten existieren und wir trotzdem nicht dazu in der Lage sind, darauf zu reagieren.
Weil wir nicht die gleichen Menschen sind wie damals.
Ja, vielleicht.
Weil die Generation, die das erlebt hat, leider ausstirbt und so die Erinnerung daran. Es verblasst alles. Und dann kommt ein Elon Musk und sagt von wegen, ach jetzt Deutschland, jetzt wendet euch mal von eurer Schuld ab. Mhm. Schaut mal auf eure Tradition als Deutsche zurück und was, das ist so ein Bullshit alles.
Ein relativ einfacher Weg aufzeigen. Ne?
Ja, richtig, schau einfach.
Ja. Es ist einfach und viele denken dann, die geben dann auch ihre Verantwortung ab und sagen,
ja, richtig.
So. Das ist schon ein bisschen.
Ja. Zum Thema Fehler zugeben. Um jetzt hier mal den Bogen zu spannen.
Ich habe noch eine extrem traurige Story, muss ich heute noch auch noch zum Besten geben. Ja. Also wir dürfen jetzt nicht mit was Lustigem weitermachen.
Doch.
Okay, mach.
Ja, nee, ist nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig. Es ist das Thema Fehler zugeben.
Ja.
Ich greife den roten Faden auf, den ich in der ersten Folge des Jahres gesponnen habe. Und zwar unser Urlaub dieses Jahr.
Gibt's News?
Es gibt neue Entwicklungen. Und zwar, ich hatte ja, glaube ich, ganz kurz Recap. Mhm. Wir haben im letzten Jahr einen Urlaub gebucht. Das Hotel hätte eröffnen sollen im Dezember, hat es aber nicht. Und wir versuchen jetzt eigentlich gerade so aus dieser Buchung wieder rauszukommen und versuchen uns dabei schadlos zu halten. Leider ist das nicht ganz so einfach. Und beim letzten Mal oder vorletzten Mal, als wir aufgenommen haben, war das ja irgendwie, da war ich ja am gleichen Tag noch im Reisebüro und habe ja noch gesagt, dass wir jetzt mit dem Rechtsanwalt einen Brief abstimmen und so weiter. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal zumindest das Update geben, dass uns der Rechtsanwalt davon abgeraten hat, weil er sagt, es bringt nichts. Also es ist ja noch nichts passiert. Also es ist ja nicht der Fall eingetreten, dass die Leistung nicht erbracht werden konnte. Ja, also deswegen,
das könnte nur sein.
Ist relativ schwierig. So, jetzt ist faktisch so, diese Hotelkette hat am 18. Januar ein neues und aktuelles Statement veröffentlicht.
Wir öffnen morgen.
Wie gesagt, ursprünglicher Eröffnungstermin war im Dezember. Ich sag's jetzt einfach mal, man könnte es doch meinen Namen nennen, oder?
Ja.
Es geht um einen Aldiana-Club. Aldiana ist sowas wie TUI Magic Life oder keine Ahnung, okay. Kimi, der ist auch nicht so aus, ja. Aber Aldiana-Clubs haben relativ hohen und guten Standard und es geht um den Aldiana-Club Naga Bay in Ägypten. Tut uns jetzt doch nicht weh, wenn wir das mal jetzt so beim Namen nennen. Am 18. Januar wird folgendes Posting auf Social Media veröffentlicht. Liebe Gäste, liebe Aldiana-Freunde, wir wissen, dass ihr viele Fragen zu unserer neuen Anlage habt und dass wir viele von diesen noch nicht beantworten konnten.
Okay.
Was ist passiert? Wir hatten vor, den Club zum 1.12. zu eröffnen. Doch es gab leider echte Schwierigkeiten beim Bau und der Inbetriebnahme. Ist interessant, weil ein paar Tage danach kam so ein Post so nach dem Motto, es hat nicht ganz gereicht, und aber eigentlich geht es jetzt dann schon gleich los und so, ja.
Vielleicht sind sie irgendwie zur Vernunft gekommen und haben gedacht, okay, hey, so langsam sollte man vielleicht ein bisschen ehrlicher werden.
Seit dem 16.12. haben wir nun mit einer Übergangslösung eröffnet. Unsere Gäste sind aktuell in dem Bereich untergebracht, der nach Fertigstellung als Sentido-Hotel geführt werden soll. Also die bauen quasi zwei Hotels nebeneinander. Mhm. Das eine ist ein bisschen weiter.
Sentido sagt mir aber irgendwie.
Und da schieben sie jetzt die einen rüber, ja. Da dieser Teil fertig ist, er entspricht sowohl baulich als auch qualitativ der Aldiana-Anlage. Ja, fucking hell, das habe ich aber nicht bucht. Unsere Gäste finden dort das Aldiana-Team, Kulinarik und Sportangebote, Entertainment sowie die entsprechende Kinderbetreuung. Jetzt geht's weiter. Spa und Aquapark können in anderen Anlagen genutzt werden und sind mit einem 15-minütigen Shuttle erreichbar. So stelle ich mir meinen Urlaub vor. Leider könnten wir auf die nicht absehbaren baulichen Verzögerungen, mit denen wir in der finalen Phase der Fertigstellung konfrontiert waren, nicht ausreichend schnell genug reagieren und diese lösen. Da gibt es Bilder von Bagger und Erdarbeiten von dem Hotel auf Social Media. Überraschend hat der 1.12. nicht funktioniert.
Hast du mal gefragt, ob man dann wenigstens mitbaggern darf oder so?
Diese Erfahrungen werden wir für die Zukunft aufnehmen und unsere Prozesse weiter verbessern. Wir haben volles Verständnis für die Verärgerung und Verunsicherung, die dadurch entstanden sind. Wie geht es weiter? Dass wir diesen Zustand schnellstmöglich ändern möchten, ist ja klar. Daher setzen wir derzeit alles daran, dass Aldiana-Gäste ab dem 1.4.2025 ihren Club im ursprünglichen Bereich der Aldiana-Clubanlage verbringen können.
Wow.
Wir sind jetzt vom 1.12., wo es fast fertig war, auf den 1.4. gesprungen.
Wann geht ihr?
Am 7. Juni.
Ja, okay, ist schon ein bisschen
Puffer. Ja, es nähert sich jetzt schon der ganzen Geschichte. Alle Gäste, die noch im Februar oder März gebucht haben, werden über den aktuellen Stand informiert. Ihr habt die Wahl, entweder mit einem Rabatt anzureisen, eure Reise auf einen anderen, späteren Zeitpunkt zu verschieben oder auch gebührenfrei zu stornieren. Dass sich die Situation noch bis April zieht, ist auch für uns nicht befriedigend. Ach. Doch leider liegt die finale Fertigstellung nicht voll in unserer Hand. Ja, in wessen Hand denn sonst? Bitte seid versichert, dass das gesamte Team sein Bestes für euch gibt und wir werden uns bemühen, eure Fragen hier schneller zu beantworten. Eure Geschäftsführung. So, wie gesagt, hat der Rechtsanwalt empfohlen, kein Schreiben zu machen.
Hast du auch so gemacht dann?
Also habe ich selber ein Schreiben gemacht.
Wir freuen uns, dass wir den Urlaub im 1.7. bei euch verbringen dürfen.
Möchtest du das Schreiben hören? Das ist ein Plädoyer dafür. Eine, wie soll man das sagen? Eine Aufforderung, ein Plädoyer an das Gefühl, die Vorfreude und, verstehst du, dieses Jahresevent, was mir den Urlaub vermittelt, dass mir das nicht versaut werden soll. Also ich versuche eigentlich die Leute abzuholen und versuche die emotional mitzunehmen.
Ich wüsste, ja.
Mach aber auch meinem Unmut.
Es ist ein nice try, genau. Ich bin mal gespannt, wie das Ding jetzt ausfällt.
Ja,
jetzt. Und mich würde aber auch interessieren, wie das der Hotelmanager oder beziehungsweise die Sekretärin gelesen hat.
Ja. So. Nee, es gibt eine Antwort auf den Brief schon. Ja? Darf ich erst den Brief vorlesen?
Ja, mach.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben am Halala Hopsasa eine Reise vom so und so vielten in ihrem neuen Club Aldiana Club Nagabe gebucht. Leider wurde dieser entgegen der Informationen, welche wir bei der Buchung im Reisebüro erhalten haben, nicht wie geplant am 1.12. eröffnet. Die bisher ihrerseits erfolgte Kommunikation ließ von einem Soft-Start ab 16.12. ausgehen. Auf unsere Rückfragen zum Status, welche wir über unser Reisebüro in Aalen gestellt haben, wurde ebenfalls kein neuer Termin genannt, sondern lediglich der Hinweis, dass Ihnen, und jetzt Zitat, aktuell keine Informationen über bis dahin anhaltende Einschränkungen oder Ähnlichem vorliegen. Diese Info haben wir bekommen 2 Tage, bevor das Statement veröffentlicht wurde. Heute am 18.01. haben Sie nunmehr das erste offizielle Statement veröffentlicht, welches eine Eröffnung am 1.04. in Aussicht stellt. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren unseren Jahresurlaub in Aldiana-Clubs verbracht und haben diese mit entsprechendem Vorlauf rechtzeitig gebucht, um zum einen... Das
ist brutal, wie emotional du bist, ja.
Um zum einen noch einen ordentlichen Preis zu bezahlen und weil so die Vorfreude auf unseren Urlaub einen großen Bestandteil eben diesem ausmacht. Das ist dieses Mal definitiv nicht gegeben. Ausrufezeichen.
Ich hoffe, du hast darunter geschrieben, wenn ich gläubig wäre, würde ich beten.
Bin ich aber nicht. Seit Weihnachten verfolgen wir die Informationen, welche über Social Media oder sonstige Kanäle verfügbar sind. Die Art und Qualität ihrer Kommunikationsstrategie müssen wir in Frage stellen. Ob eine Fertigstellung des Clubs bis zum 1.4. oder bis zu unserer bislang gebuchten Anreise 7.6. realistisch ist, können wir nicht beurteilen. Das Vertrauen hierfür fehlt jedoch gänzlich. Wir haben kein Interesse an möglichen Unterbringungen in Nachbaranlagen, Shuttle-Transfers oder sonstigen Kompensationsmaßnahmen und oder Einschränkungen, schon gar nicht für einen Reisepreis von X. In der Mail, welche Sie an unser Reisebüro in Aalen gesendet haben, wurde auf die Möglichkeit des Umbuchens auf eine andere Aldiana-Club verwiesen. Dies stellt jedoch aufgrund der zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Preise keine Alternative dar. Und jetzt pass, ich habe es echt ergoogelt, ja. Die im September 24 buchbare Reise zum Aldiana Club Cedar Beach vom 8.6. bis 22.6. hätte gemäß Angebot Reisebüro 5.795 Euro gekostet. Dieser Preis steht mit nun 8.800 Euro in keinem Verhältnis mehr. Das heißt, die Sachen, die ich im September buchen wollte, sind jetzt 3.000 Euro teurer. Und die bieten mir an, ich kann doch umbuchen. Alles klar. Die Anfrage
einer... Es kommt jetzt noch eine Antwort, oder?
Die Anfrage einer kostenfreien Stornierung unseres gebuchten Urlaubs im Club wurde bisher ihrerseits verneint. Und jetzt kommt unser Angebot, unser Entgegenkommen denen gegenüber, um uns als Kunden nicht zu verlieren. Wir bitten daher alternativ um Prüfung und Mitteilung, inwieweit uns zumindest insoweit entgegengekommen wird und die bereits getätigte Auszahlung in einen Gutschein für Folgebuchungen umgewandelt und unsere Buchung dann storniert wird. Dies gäbe uns die Möglichkeit, uns flexibel nach einem alternativen Urlaub umzuschauen und würde auch im Sinne der Kundenpflege dafür sorgen, dass wir wieder einen weiteren Urlaub in ihren Clubs buchen. Wie hoffentlich deutlich wurde, belastet uns die Situation, weswegen wir ihre zeitnahe Rückinfo erwarten mit freundlichen Grüßen.
Viel zu lang, ey, ist krass, ey.
Das sind anderthalb Seiten.
Wahnsinn.
Das habe ich kurz runtergeschrieben.
Was kam als Antwort? Vielen Dank. Wir melden uns,
wir melden uns
nächstes Jahr im Februar.
Als Antwort kamen tatsächlich zwei Dreizeiler, die in ihrer Art und Weise an Frechheit nicht zu überbieten sind.
Da würde mich jetzt schon aber interessieren, Alter, was du erwartest.
Dass die mein Angebot annehmen.
Ja, okay.
Ist jetzt mein Angebot so schlecht, dass ich sage, guck mal, ich habe jetzt was anzahlt, ich habe 1100 Euro anzahlt. Macht mir dazu einen Gutschein. Ich buche ja wieder bei euch, weil ich muss den Gutschein ja bei euch einlösen. Dafür lasst ihr mich aber kostenfrei stornieren und ich kann jetzt im Januar eine Reise buchen für den Juni, meiner Wahl, frei in welchem Hotel auch immer.
Aber weißt du, warum die das nicht machen? Weil sie ja sonst zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich keine Gäste haben.
Warum? Die können doch jetzt, also wenn sie jetzt noch die Zimmer teurer verkaufen, als noch im September, als ich es gebucht habe. Also,
sag doch mal.
So, also vom Reisebüro, der hat dann angefangen, die zu kontaktieren. Auch der Reisebüro-Mensch hat es dann irgendwie seinem Geschäftsführer weiter. Der hat dann versucht, die zu kontaktieren und es gibt zwei Antworten. Lieber Herr Solala, danke für Ihre Kontaktaufnahme. Der Club wird am 1.4. eröffnet. Der Gast wird im Juni einen schönen Urlaub verbringen können. Ihnen alles Gute, KJP.
Okay.
Das ist die Antwort auf diesen Brief.
Ich habe nichts anderes erwartet.
So, und jetzt gibt es noch eine offizielle Antwort, die per Mail gekommen ist. Für Reisen im Juni 25 gibt es weder eine kostenfreie Stornierung noch einen Gutschein. Das finde ich halt schon ziemlich beim, ja, nicht mal irgendwie so ein bisschen. Ja. Da bis April 25 der Aldiana Naga Bay fertiggestellt sein soll, können die Gäste alle Einrichtungen, wie bei Buchung gewünscht, genutzt werden. Schon mal scheiß Grammatik. Eine Umbuchung bieten wir an, aber nur zum tagesaktuellen Preis, was keine Option ist. Aldiana übernimmt keine Mehrkosten für teurere Preise. Wir verzichten lediglich auf Umbuchungsgebühren, solange der Reisepreis nicht günstiger wird. Sonnige Grüße, Marco. Und ich werde da im Juni hingehen. Und wenn da auch nur eine Tennisanlage nicht fertig ist. Ich habe in meinem Leben noch kein Tennis gespielt. In diesem Urlaub wollte ich damit anfangen. Alter, ich mache sie platt. Ohne Scheiß, ich fahre da hin. Mit einem Gefühl im Bauch, wenn am 1. April das Ding nicht aufmacht und dann im Social Media wieder abgeht mit und dann sind immer noch Bilder von irgendwelchen Baggers oder sowas, gell? Junger Vater. Ey, das gibt, ich sag's dir, die provozieren mich gerade.
Ich glaube auch, ja. Ich sag, die hören das, was du hier von dir gibst.
Hier schon ein Podcast.
Die machen sich lustig darüber.
Das kann gut sein. Ja.
Und
die wollen, aber wer zuletzt lacht.
Die wollen dir das reindrücken, ja.
Wer zuletzt lacht. Ja. Was natürlich absolut ein Traum wäre, dass wir jetzt da hinfahren, ist alles fertig, ja, wir haben einen wunderschönen Urlaub.
Wird so sein.
So muss man ja, ich bin ja optimistisch denkender Mensch. Ja. Wäre ja schön. Faktisch aber, ab dem 1. April werde ich die ganzen Facebook-Gruppen durchforsten und sind genau bei dem Punkt jetzt angelangt. Ich habe keine Vorfreude auf diesen Urlaub.
Kommt
und das noch. Ist das, was mich einfach,
kommt noch.
Was kommt dann noch?
Ja, wird 1. April, schöne Bilder.
Ja, April-Scherz.
Du kaufst dir eine neue Badebuchse.
So, jetzt war es Tintenfisch. Traurige Geschichte, Tintenfisch. Nee.
Ein Tintenfisch hat im Rahmen einer Studie den sogenannten Marshmallow-Test bestanden. Weißt du, was der Marshmallow-Test ist?
Nee.
Der Marshmallow-Test wird häufig bei Kindern gemacht, hauptsächlich bei Kindern gemacht. Und er misst das Vermögen, auf eine Belohnung zu warten, wenn diese mit der Zeit größer wird. Checkst?
Ja, klar.
Also früher hat man dann Kinder vorne hingesetzt, hat denen ihre Lieblingsschokolade, zum Beispiel einen Kinderriegel vorne hingelegt.
Ja.
Und hat gesagt, und wenn du den jetzt eine Stunde lang anschaust, kriegst du 3.
Ja.
Und dann gab es Kinder, die haben das halt nicht bestanden oder haben halt gedacht, ich warte doch jetzt hier eine Stunde auf 3
ja.
Pfosten, ich esse jetzt ein.
Ja. Die Dicken, oder?
Ja. Und die Dicken, die haben gewartet, weil da haben sie nämlich nach einer Stunde 3 gekriegt.
Ach so. Ja.
So, um das zu verstehen, es ist halt eine Einschätzung kognitiver Fähigkeiten und sowas, ja, deswegen war das mal irgendwie so ein Marshmallow-Test, der war relativ bekannt, so um die 1972 rum. Dieser Test wurde...
Du droppt da einfach nur so eine Jahreszahl mit zwischendrin.
Und dieser Test wurde jetzt an einem Oktopus oder halt an einem Tintenfisch durchgeführt und der hat den bestanden. Ich frage mich allerdings, wie sie das dem mitgeteilt haben, aber so ist es. Ich würde trotz allem nie einem Oktopus Geld leihen. Weißt du warum?
Nee.
Weil die komplett verarmt sind.
Oh. Ich glaube, der erste richtige Flachwitz heute, oder?
Voll. Das ist total traurig, ey.
Ja, was wir machen.
Ich habe zum Beispiel manchmal verstecke ich das Asthma-Spray von meiner Frau, ja, damit sie laut stöhnt und Gips mir brüllt. Nur, dass die Nachbarn denken, dass ich voll der Hengst bin. Mein Arbeitskollege, der notiert sich auf einem Blatt alle Arbeitskollegen, die einen hübschen Po haben. Ziemlich hinterlistig.
Oh Gott.
Hallo, wir suchen jemanden, der ernsthaft Interesse an einem Dreier hat. Wir sind ein Mann und suchen zwei Frauen. Finde ich knalle. Ja. Du musst, wenn du jetzt was Witz hast, was Witziges.
Ich habe nur witzige Sachen. Kannst ich habe heute nur witzige Sachen erzählt bis jetzt.
Ja, stimmt eigentlich. Ja? Darf ich meine traurige Geschichte zum Besten geben?
Also, wenn du jetzt die traurige Geschichte erzählst, dann mache ich noch einen richtig witzigen zum Rauskommen.
Echt?
Einen richtig witzigen.
Kennst du, mich hat's ohne Scheiß, man scrollt da so durch YouTube durch.
Man und scrollt dann, durch YouTube?
Ja, es ist Metapher. Und es werden einem ja dann immer wieder Videos vorgeschlagen. Keine Ahnung, warum ich dieses Video vorgeschlagen bekommen habe, das vor 5-6 Tagen veröffentlicht wurde.
Es nennt sich Algorithmus.
Und ich, ja, das wundert mich ja umso mehr, weil ich sowas nie angucke. Ich gucke das an und da geht... Und
dann guckt das auch noch an.
Das an, wie hat sich
Scheiß Gruppenzwang, hä?
Ohne Witz,
ja. Ja, das ist hier das Krüger...
Dunning-Kruger.
Jawohl. Diane Kruger. Es gibt eine Director's Cut-Version von Troja, da sieht man sie oben ohne.
Echt?
Ja, wollte ich mal zum Besten geben. Das ist die blonde deutsche Schauspielerin. Ja, doch, das ist sehenswert.
Ist aber Dunning-Kruger.
Diane Kruger heißt die, oder?
Ja, okay. Ich meine den Effekt.
Ach so.
Naja. Es ging auf jeden Fall um Lars Kloos. Und ich hatte dich ja eingangs gefragt, ob du den noch kennst, ne?
Lars Kloos.
Lars Kloos.
Heißt der echt so?
Ja.
Kloos wie Kloos?
Kloos wie Kloosbrühe. Es ist der Big Tasty Bacon Kritiker.
Immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung fest.
Ich breche das mal in dem. Also, ihr könnt euch das ja angucken. Big Tasty Bacon Kritiker. Ja?
Kloos heißt er.
Ja, der ist groß. Ja, Kloos. Lars Klos. Und ich habe, also das Video fängt an und zeigt den Typ und ich dachte mir, ey, den kenne ich doch, den habe ich doch vor 15 Jahren, habe ich doch dieses Video gesehen von diesem. Und ich habe mich so geschämt, weil ich zu 99,9% sagen kann, dass ich einer von diesen Wichsern war, ja, die das Kind angeschaut haben und gedacht haben so, ja, du hast, dir sieht man an, dass du schon viele Big Tasty gegessen hast, ne? Weil der, hast du gerade selber gesehen, so ein aufgequollenes Gesicht, also sieht ja aus wie ein dickes Kind.
Ja, sieht aus wie ein Big Tasty.
Sieht aus wie ein Big Tasty und sowas. Und derjenige, der dieses Video reingestellt hat, der hat es relativ schnell wieder rausgenommen, weil eben ziemlich viele Scheiß-Kommentare darunter waren. Und wie das halt aber eben so ist im Internet, das vergisst halt nicht, ne? Und das Ding wurde ja relativ schnell zu so einem viralen Hit und ganz arg viele Leute in Deutschland haben sich darüber lustig gemacht.
Ich kenn's tatsächlich nicht. Also ich kenne den Typ nicht.
Echt?
Ja.
Ist ein Phänomen gewesen.
Also ja, ohne Scheiß ist, ja. Keine Ahnung. Also.
Ich habe dann dieses Video weitergeschaut und dann fängt dieser Mensch an, über den Lars Klos zu berichten. Ne? Der war 14 zu dem Zeitpunkt. Und es war irgendwann im April, als dieses Video aufgenommen wurde, oder Mai war es, glaube ich. Da waren japanische Tage oder sowas dort, wo der gelebt hat in Deutschland. Und danach sind die eben zu McDonald's, weil der eben McDonald's so mag und eben hat halt ein Big Tasty gegessen. Und dann fängt er an, der Lars Klos, der war sehr aktiv auf Twitter damals, heute X.
Ja. Der 14-Jährige.
Ja. Der hat dann immer reingepostet, was er gerade macht.
Ja.
Und am Anfang vom Jahr, Januar 2010, hat er zum Beispiel gepostet, dass er extrem viel Kopfschmerzen hat immer und sowas. Und dass er jetzt ins Krankenhaus geht und dass er untersucht wird. Und dann hat er irgendwie eine Kopf-OP und er weiß aber immer noch nicht das Ergebnis. Und so zieht sich das alles so ein bisschen. Und 2, 3, 4 Monate später kommt dann halt so Post so, das ist, was ich habe. Und dann kannst du draufklicken und dann siehst du halt, dass er die schwerste Form von einem Hirntumor hat, die man eigentlich haben kann und dass der eigentlich nicht heilbar ist. Und dann fängst du an, halt so ein bisschen so nachzulesen anhand von seiner Twitter-Historie und was er halt eben so gepostet hat, wie es ihm da so geht. Und ich muss sagen, ich hatte da teilweise echt Pipi in den Augen. Du siehst von einem 14-Jährigen, ja, wie er vom Januar 2010 ab so ein bisschen seine Leidensgeschichte mit einem der schlimmsten Hirntumore beschreibt. Mhm. Und es sind ja immer nur relativ kurze Einblicke in das Leben. Mhm. Und kurz bevor dieses Video aufgenommen worden ist, hatte er eine sehr erfolgreiche Hirn-OP, wo ziemlich viel von diesem Tumor entfernt werden konnte. Und er dann durch Strahlung, Cortison und so weiter so aufgequollen ist. Der ist eigentlich gar nicht so dick. Mhm. Er ist quasi durch die Medikamente und so weiter ist das so aufgequollen.
Du hast dich über den lustig
gemacht. Und ich weiß, also ich könnte wetten, dass ich so ein Penner war. Ich habe das Video angeguckt und habe mir gedacht, ja, was für ein Spacken, so in die Richtung. Ja. Ja. Und ich sage das aber in diesem vollen Selbstbewusstsein auch, weil ich da ohne Witz mich im Nachhinein so drüber schäme, dass ich das gemacht habe, dass ich es bestimmt gemacht habe, weil Menschen nun mal so sind.
Ja, ich schließe mich da wahrscheinlich ein. Also wie gesagt, ich kenne nicht, aber wahrscheinlich hätte ich mir damals das Video angeschaut und hätte mir gedacht, oh, ausgerechnet du musst jetzt hier Big Tasty essen. Ja, ist so. Ja, ist so.
Und dann beschwerst du dich über einen kalten Käse und weißt du, so.
Ja, so oberflächlich sind wir halt.
Dass es halt aber
Dummheit.
Ja, dass es dem aber sehr nahe lag und dass der den gerne isst und dass der kurz vorher eine Operation hatte, die ganz arg selten positiv läuft, ja, wissen halt die wenigsten.
Ja.
Juni, Juli fängt er an, dass er epileptische Anfälle bekommt. August muss er nochmal ins Krankenhaus, bekommt Stents gelegt, weil er eben dann doch wieder zurückgekommen ist, der Tumor in relativ schneller, kurzer Zeit. Er soll nochmal operiert werden. Er kriegt, irgendwann freut es sich darauf, dass er jetzt vermessen wird, dass er einen Rollstuhl bekommt. Also er freut sich ohne Scheiß darüber, einen Rollstuhl zu bekommen, dass seine Oma ihn in die Stadt schieben kann und er was anderes sieht, außer das, was zu Hause los ist. Mhm. Er postet im September noch, einfach mal zocken, abschalten, von der Welt fliehen, so in die Richtung. 21. September postete, er hat jetzt einen Rollstuhl, gleich geht's in die Stadt, wuhu. Also weißt du, wie viel Kraft so ein 14-Jähriger eigentlich mal kurz in so einem Post rauskauen kann, mhm, der eine tödliche Krankheit hat. Und dann kommt im Oktober, kommt dann 2, 3 Wochen später einfach mal so ein Post, es gibt keine Hoffnung mehr, denn nun hat der Tumor entlang der Hirnhäute gestreut, er hat nun mehrere Tumore der Art und keine Behandlungsmöglichkeiten mehr. Dann schreibt er noch, er muss auf den Tod warten. Und dann kommt was, und das fand ich dann relativ groß und krass für einen 14-Jährigen. Ich denke mir, wenn ich so eine Diagnose bekomme und...
Kannst du nicht nachempfinden.
Kann man nicht nachempfinden.
Nee, kannst du nicht nachvollziehen.
Geht nicht null. Aber ich fand es ziemlich krass, weil sein letzter Post war und 2-3 Wochen später ist er tatsächlich auch gestorben. Ich habe getan, was ich konnte. Die Ärsche sind geleckt. Meine Zeit ist gekommen. Sie ist nicht mehr lang. Ich bin bereit. Und ich habe mir dieses Doku, ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, alter Verwalter, berührt mich ein bisschen.
Ja, aber was war das für eine Doku? War das eine Doku?
Nee, das hat tatsächlich einer zusammengestellt und hat es erst vor 5-6 Tagen viele, also es gab tatsächlich auch so auf irgendwelchen Seiten Nachfragen, was ist denn aus so einem Big Tasty Junge geworden und sowas. Yeah. Und dann gibt es ja auch so Seiten wie kein Meme wird vergessen und da taucht er ja häufig auf auch. Und,
yeah.
War ja, yeah, yeah, yeah. Und irgendwann hat er halt einmal mal drunter geschrieben, ja, der ist an einem Hirntumor gestorben, 4 Monate nachdem dieses Video veröffentlicht wurde.
Yeah.
Und dann fing es irgendwann an, dass die Leute geguckt haben, so was ist denn tatsächlich passiert, und dann hat man eben diese Twitter-Beiträge rausgesucht, ja, ja, ja. Und dieses Ganze und hat dann eben diese Online-Kondolenzbücher, die es dann eben auch schon gab, rausgefiltert und hat da eben so eine 7-8-minütige Story draus gemacht, was denn eigentlich in diesen 4-5 Monaten nach dem Big Tasty-Video passiert ist.
Okay. Behandelt es auch, wie die Menschen auf den reagiert haben?
Anfangs ja, auch die Kommentare werden veröffentlicht. Ja.
Weißt du, das musste er ja auch alles.
Das hat er alles gesehen.
Ja, ja, klar, das meine ich ja.
Ja.
Das hat er,
und er hat es
on top auch noch alles mitbekommen.
Brutal.
Mental Monster hier eigentlich, gell?
Es ist brutal. Der Typ, der wäre jetzt, glaube ich, 29 oder sowas. Der ist jetzt schon länger tot, wie das er gelebt hat.
Ja.
Aber hat mich dermaßen, weil diese Stärke hat mich so beeindruckt. Mit sowas so umzugehen zu können, das macht es extrem leicht für dich mit drei witzigen Sachen. Wäre jetzt cool, wenn du einen Behindertenwitz hältst.
Nee, ich kann jetzt echt nicht den Knaller rausholen. Kann ich nicht bringen.
Warum?
Ich mach was Nachdenkliches. Was Schönes, was Nachdenkliches. Ich glaube, das passt. Also die Folge heute, die war schon ziemlich ein Wechselbad, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, ja?
Und ich einfach weiß nicht, mal. Ob die halt jetzt auch. Also wir müssen jetzt bitte, wenn wir das nächste Mal aufnehmen.
Ja.
Ey, dann wird es wieder ein Reißer, ja.
Ein Knaller oder was?
Ja,
das war heute auch ein Knaller.
Wir müssen witziger sein jetzt.
Ja, aber es ist nicht, Markus.
Ich will nicht immer nur, ich
die Zeit ist nicht immer nur witzig. Ja. Und außerdem hast du heute hier die Storys rausgesucht und dass du jetzt mit so einer Story das Ding beendest.
Ich wollte es eigentlich gar nicht bringen.
Aber nee, ich finde es aber gut.
Ja?
Ja, das muss auch mal sein. Das muss ja auch mal sein.
Hat mich tatsächlich
bewegt. Ja, richtig. Und vielleicht.
Eine kleine Story,
und ich kann mir ja gut vorstellen, wenn du sagst, der Typ ist damals viral gegangen, den kennen wahrscheinlich sogar noch einige.
Ja, klar.
Also von daher ist doch das jetzt. Ich hau jetzt nicht den oberflächlichen Flachwitzknaller raus, okay?
Na gut.
Ich habe gerade 10 Minuten meinem Hund dabei zugesehen, wie er sich über einen Stock gefreut hat. Und dachte mir nur, vielleicht sind Hunde zu unterhalten. Bis mir aufgefallen ist, dass ich gerade 10 Minuten dem Hund dabei zugesehen habe, wie er sich über den Stock freut.
Habt ihr mal eure Musik gehört?